Lieber dreier Gott und Vater, hab Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus, unseres Hauptes, dass du uns jetzt hier zusammengeführt hast in dieser bunten Menge und dass du uns alle wohlbehalten hierher gebracht hast. Wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass wir hier sein dürfen und dass wir uns unter dein Wort stellen dürfen in diesen Tagen. Nicht nur in den Versammlungen, auch in den Kinderstunden. Und da wollen wir herzlich bitten, Vater, dass du alle unsere Herzen öffnest. Und du hast für jeden etwas da, vielleicht nicht etwas, was sofort wirksam und bewusst wird, aber was wir mitnehmen und du es gegebenenfalls im Alltag zum Leben erwächst und Neues daraus schaffst in unserem Innern. Und darin wollen wir wachsen, in unserem Innern dir entgegen und verwandelt werden in das Bild deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Schenke dazu Gnade, schenke Weissagung all den Brüdern, die dein Wort austeilen, all den Geschwistern, die den Kindern dienen, sodass sie das sagen, was du haben möchtest und was zu deiner Verherrlichung dient. Denn alles, was wir tun und lassen, soll ja genau dazu dienen, dass du, o Gott und Vater, verherrlicht wirst, entsprechend dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Amen. Ja, wir wollen jetzt wenige Gedanken aus dem Wort an den Beginn unserer Tage setzen. Die Entwicklungen in unserem Land und weltweit, die stürzen buchstäblich mit Riesenschritten dem Ende des gegenwärtigen bösen Äons entgegen. Wer nur einigermaßen in der Bibel zu Hause ist, dem muss man das nicht sagen. Ja, das ist fast eine Binsenweisheit. Und damit auch dem noch näherliegenden, für uns aber nicht genau bekannten Zeitpunkt der Entrückung des Leibes Christi. Und diesen Zeitpunkt, den müssen wir auch nicht wissen. Warum, möchte jemand fragen? Ganz einfach, weil wir durch das prophetische Wort der ganzen Schrift den Tag des Herrn oder den Tag Jahwes, den Tag des Gerichts oder den 70.7. nach Daniel 9, Matthäus 24 und 2. Thessalonicher 2 und so weiter herannahen sehen. Ja, man kann ihn schon mit Händen greifen. Und damit rückt in gleichem Maße auch unsere Entrückung näher. Denn diese geht ja den 70.7. eine uns nicht genau bekannte Zeitspanne noch voraus. Und Paulus schrieb darum schon den Römern in Kapitel 13, 11 bis 14 folgendes. Ich möchte diesen Text lesen, einige Korrekturen nach dem Grundtext da reinbauen und einige erklärende Bemerkungen. Also Römer 13, 11 bis 14. Und dieses noch, da uns der Zeitabschnitt oder der Kairos bewusst wird, so heißt es wirklich, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen. Denn zu diesem Zeitpunkt ist uns die Errettung greifbarer, als da wir geglaubt haben. Das ist die Entrückung, die verbunden ist mit dem Loskauf unseres Leibes. Nach Römer 8, Vers 23. Jetzt Vers 12. Die Nacht, nämlich da niemand wirken kann. Ja? Nach Jesu Worten in Johannes 9, Vers 4 ist weit vorgerückt und der Tag, in Klammer, das 1000-Jahr-Reich, welches mit dem Abend des Gerichts des 70.7. beginnt, ist mit Händen greifbar nahe. So heißt es da wirklich. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelage, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Neid und Streit oder Eifersucht, sondern habt angezogen den Herrn Jesus Christus und treibet nicht Vorsorge für das Fleisch zur Erregung von Lüsten. Zusammengefasst fordert Paulus hier den Leib Christi auf, dass wir, die Heiligen, wenn uns der Zeitabschnitt bewusst wird, in welchem die Nacht weit vorgerückt ist. Ja? Paulus hat es damals den Römern schon geschrieben. Was würde er heute tun? Er würde wahrscheinlich durch die Reihen laufen und jeden schütteln und sagen, merkt es endlich, wie weit es schon ist? Ja, entschuldigt, wenn ich das so sage, etwas salopp. Dass eben dann auch die Zeit des Loskaufes unseres Leibes, das ist die Entrückung, greifbarer geworden ist, als da wir geglaubt haben, eben als unser Leben in Christo Jesu begann. Die Nacht, von der Paulus hier schreibt, die begann mit der Kreuzigung unseres Herrn Jesus auf Golgatha, besiegelt durch seine sichtbare Himmelfahrt weg vom Ölberg, der in Jerusalem gegen Osten liegt. Und sie endet erst wieder, wenn der Christus nach entsprechenden Stellen, Sacharja 14, Matthäus 23, 39, Apostelgeschichte 1, 9 bis 11 und Offenbarung 19, 11 folgende, wieder zurückkehrt. Innerhalb dieses Zeitabschnitts des Kairos in Vers 11 eben bereitet der Herr seinen Leib zu. Und darum sollen wir alle Zeit in dieser Haltung der bewussten, alle Zeit greifbar möglichen Errettung der Loskauf unseres Leibes leben und seinen Sohn aus den Himmeln erwarten. Jetzt frage ich mal, was machen denn die jungen Leute? Jetzt möchte ich euch was bekennen. Als ich so um 18 rum war und in den Versammlungen saß in den 60er und 70er Jahren, da war auch schon von einer nahen Entrückung die Rede. Und es war ja immer richtig, das so zu sehen. Und habe ich doch im Stillen meinen Herrn gebeten, aber Herr, ich hätte doch gerne noch geheiratet. Ich hätte gern mindestens 3 Kinder gehabt. Ja, das erste hat mir der Herr geschenkt, das zweite verweigert, aus irgendwelchen Gründen, die er mir nicht sagt. Also ich tröstet euch, wenn ihr solche Gedanken habt. Ja, das muss man einfach der Ehrlichkeit halber sagen. Aber man muss auch bedenken, und das war mir auch damals klar schon als Jugendlicher, es muss nachher was viel Besseres kommen, als verheiratet sein und Kinder haben. Ja? Das muss so sein, weil die Schrift redet ja darüber, und zwar seitenlang. Und natürlich im jugendlichen Alter und wenn man im Glauben auch noch jünger ist, dann hat man so seine Pläne für das Leben, und es dauert Zeit, bis der Herr uns dahin bringt, uns klarzumachen, ich will mich in deinem Leben verherrlichen. Ich mich verherrlichen. Und wenn wir anfangen, das zu begreifen, dann stellen wir auch unsere Wünsche immer mehr hinter dem, was der Herr für uns will, zurück. Ja, also es ist nicht böse, wenn man solche Gedanken hat, aber man muss sie einfach einordnen. Paulus spricht einmal davon in 2. Korinther 10, dass wir unsere Gedanken unter den Gehorsam des Christus unterordnen sollen. Ja? Wir müssen die nicht unterdrücken, aber einordnen, in die richtige Perspektive bringen. Das wollte ich noch zu dem Thema sagen. Vor allem auch im Hinblick auf unsere jungen Geschwister. Ja, die tägliche Da-Erwartung der Entrückung gilt erst recht dann, wenn uns das nahe bevorstehende Ende des gegenwärtigen bösen Äons anhand von dem Vorhergesagten bewusst wird. Das muss einem ja bewusst werden. Ja? Der Herr erwartet nicht, dass ich von heute auf morgen das begreife, aber das wird mir sukzessive bewusst, schrittweise bewusst, wenn ich in der Schrift lese und wenn ich merke, ach Moment mal, was ich da gerade lese, das könnte eigentlich in der Zeitung stehen. Ja, das wird heute gemacht. Römer 1 zum Beispiel, das ganze Kapitel, oder 2. Timotheus 4, 1. Timotheus 4, 2. Timotheus 3, die ganzen Stellen, wo der Paulus über diese Dinge spricht. Gott hat uns alles dazu notwendige Wissen, um diese Entwicklungen bis dahin in seinem Wort genau der Länge und Breite nach erklärt. Das bedeutet, ich muss es nur noch bejahen und sagen, Herr, wenn der Herr das sagt, dann muss das so sein. Ob ich das jetzt gerade begreife oder nicht, es muss so sein. Warum? Wenn Gott redet, wenn Gott sagt, das steht im Alten Testament immer wieder, ja, und, als Begründung, Spruch, Jahwes, Punkt. Keine Widerrede, keine Fragen mehr da. Ja, vielleicht in meinem Herzen schon, aber eigentlich nicht. Warum? Weil der Herr das so gesagt hat. Und das, was er gesagt hat, das trifft auch ein. Das hat er in der Vergangenheit oft bewiesen. Wer den Geist dessen in sich trägt, der die Weissagung oder Prophetie hervorbrachte, der kann sie auch verstehen, lernen. Ja, Lernprozess, aber verstehen. Voraussetzung ist, dass ich von Neuem geboren bin, den Geist Gottes in mir trage, dann habe ich alles, was ich brauche, um die Weissagung der Schrift zu verstehen. Nach 1. Petrus 1, Vers 11 ist nämlich der Geist des Christus es gewesen, der in den Propheten redete. Ich lese das mal vor. 1. Petrus 1, Vers 10 und 11. Über welche Errettung Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben, forschend auf welche und welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor Zeugnis ablegte. Ja, so ist es. Die Propheten haben nachgesucht und geredet hat der Geist des Christus. Welchen Geist tragen wir denn in uns als Heilige Gottes? Ja. Den Geist des Christus. Also können wir diese Weissagung verstehen. Also sind die, die den Geist des Christus in sich tragen, die einzigen Leute, die über diese Erde gehen, die das verstehen können. Das heißt nicht, dass ich deshalb keine Fragen mehr habe. Ich habe hunderte Fragen zur Prophetie. Aber ich darf anfangen zu verstehen. Und je weiter ich in die Prophetie der Schrift eindringe, egal wo ich lese, im Alten oder im Neuen Testament, umso klarer werden die Bilder. In Galater 4, Vers 6 schreibt uns Paulus, weil ihr aber Söhne seid, nicht erst werden, weil ihr Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater. Und genau dieser Geist brachte in den Propheten die Weissagung hervor. Natürlich, ja, nur so und sagen, also ist es momentan sehr wichtig, dran zu denken, allein der Leib Christi, der diesen Geist überhaupt innewohnend haben kann. Ja, nur der Leib Christi hat diesen Geist innewohnend. Auch die Juden, ja, zu denen ja der größte Teil der alttestamentlichen Weissagung spricht, verstehen das nur sehr vage oder überhaupt nicht. Warum? Weil sie den Geist des Christus noch nicht in sich tragen. Erst wenn der Geist der Gnade und des Flehens über sie ausgegossen wird, nach Sacharja 12, werden sie beginnen zu begreifen. Natürlich können auch wir, die Heiligen, schlafen und damit in ernster Stunde nicht erkennen oder gebührend würdigen. Paulus ermahnt uns entsprechend in den beiden brandaktuellen Thessalonicher Briefen. Sie waren de facto, das behaupte ich jetzt mal, zu keiner früheren Zeit aktueller als heute. Sagen wir ruhig mal weiter auf August 2022. Wenn ihr euch die Thessalonicher Briefe mal vornehmt, braucht ihr nicht viele Nachrichtenseiten aufmachen, um festzustellen, dass das absolut modern ist, was da steht. Wir kommen ja im Lauf der Woche auf manche Dinge dazu noch zu sprechen. In Kapitel 5 fasst er in wenigen Worten zusammen, worauf es ankommt. 1. Thessalonicher 5, 6 bis 9. Paulus sagt hier, also lasst uns, wer ist denn uns? Du und ich, ja? Die da lesen, du und ich. Nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen des Nachts. Und die da trunken sind, sind des Nachts trunken. Wir aber, die von dem Tage sind, lasst uns nüchtern sein, angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und dem als Helm mit der Erwartung der Errettung. Das sind Teile der Waffenrüstung aus Epheser 6, die der Paulus hier im Thessalonicher Brief schon nennt. Denn Gott hat uns nicht in den Zorn hineinbestimmt, sondern zum Erwerb der Errettung unseres Herrn Jesus Christus. So liest sich das etwas genauer nach dem griechischen Text. Die Errettung im letzten Satz entspricht natürlich nicht der grundsätzlichen Errettung bei unserer Wiedergeburt. Ja? Zum Zeitpunkt, als der Herr uns neu gezeugt hatte im Geist. Die ist ja für alle seine Heiligen bereits Geschichte. Sondern hier geht es um das Herausretten, Herausreißen aus dem Kosmos bei der Entrückung des Leibes Christi. Wenn der Herr, unser Haupt, seine Vervollständigung, sein Pleroma erhält, die Gemeinde ist, das kann sein, würde man gar nicht auszusprechen wagen, die Vervollständigung des Christus. Ja, ich frage mich, was kann denn den Christus noch vervollständigen? Eigentlich doch nicht. Und trotzdem sagt er es uns durch Paulus, dass er sich sehnt nach seiner Vervollständigung. Und er sehnt sich garantiert noch viel mehr nach seiner Vervollständigung, wie wir uns nach der Entrückung sehnen. Also ich möchte es von mir so bekennen. Nach diesen Versen können leider auch wir schlafen wie die übrigen. Wenn wir das prophetische Wort gering achten, uns nicht intensiv genug damit beschäftigen. Genau dieses ist uns gegeben, damit wir in seine Ruhe eingehen. Dass alle Furcht vor dem Kommenden von uns abfällt. Weil wir eben genau genug wissen, was kommt. Der Herr will also nicht, dass wir in Angst im Boden versinken vor dem, was kommt. Und deshalb hat er gesagt, guck mal, glaub mir, ich weiß, was kommt. Das kommt und das kommt und das kommt und das kommt. Und deshalb brauche ich, wenn es dann tatsächlich kommt, nicht Angst haben, sondern ich merke, aha, der Herr ist treu, er hat mir es vorhergesagt. Und deshalb ist Prophetie nicht Angst machen. Und wenn ihr einmal in einer Versammlung sitzen solltet und nach der Stunde wegen der Prophetie in Angst geraten, dann hat der, der über die Prophetie sprach, nicht geistgemäß gesprochen. Weil die Prophetie, die muss uns zur Ruhe bringen. Wir werden das im Laufe der Woche auch noch genauer sehen. Im Gegensatz eben zu den Menschen, die Gottes Geist noch nicht in sich tragen. Was bleibt denen anders übrig, als furchtbare Angst zu bekommen? Und wir sind ja da auch nicht gefeit. Jeden trifft mal irgendwie eine Angst vor dem, was vor ihm steht, was unerwartet über ihn kommt. Aber dann darf er immer wieder im Geiste Gottes zur Ruhe darüber kommen. Aus diesem Zusammenhang ist damit auch so ziemlich umfassend vorgegeben, wozu unser Herr Christus Jesus uns für die kommende Woche zusammenführte. Durch die Wortdienste, Gemeinschaft untereinander, durch das Gebet, auch das gemeinsame Gebet, den gegenseitigen Austausch will unser Herr und unser Haupt uns ein Stück näher zu sich hin und zusammenwachsen lassen. Ein Stück weiter in sein Bild verwandeln. Das Verständnis seines Heilsplans und deren Ziele vertiefen und befestigen. Er will unser Denken durch das Wasserbad seines Wortes reinigen und formen. Er will ermahnen, ermutigen und trösten, indem wir uns auch dazu in Gesprächen gegenseitig unsere Seelen mitteilen. Was heißt es? Seele mitteilen. Seele mitteilen heißt, dass ich jemand anders bezeuge, wie der Herr mit mir durch mein Leben geht. Ja? Indem ich darüber was sage, nicht alle Details natürlich, aber etwas, was das Gegenüber auch fassen kann, verstehen kann. Und dann merkt das andere, ach, der ist ja auch noch auf der Erde. Ist nicht 100 Meter über mir und passiert gar nichts und so weiter. Sondern dann merken wir, dass wir alle in einem Boot sitzen und dass die Wellen von draußen da reinkommen. Ja, und das trifft dann jeden von uns irgendwo. Aber wir müssen dann nicht Angst haben wie die Jünger. Die Jünger hatten Angst. Und da ist der Herr Jesus aufgestanden und hat gesagt, Leute, warum seid ihr gleichgläubig? Denkt ihr nicht daran, dass ich da hinten im Boot bin? Das reicht doch. Da kann doch drumherum passieren, was will. Wenn ich im Boot bin, passiert nichts Böses. Das sind so Dinge, ja, deshalb stehen die da, auch im Evangelium, das dürfen wir ruhig lesen. Und der Herr Jesus sagte nicht, ah, ihr seid tolle Männer, sondern er sagt, was? Warum habt ihr keinen Glauben? Und wenn der Herr das sagt, ja, dann ist es ja berechtigt. Er hat nicht gesagt, warum seid ihr ungläubig, sondern warum ist euer Glaube klein? Das müsste er nicht sein. Aber wie gesagt, ich sage mir das selber zur Ermahnung. Er will uns weiter noch die Furcht nehmen vor dem, was auf uns zukommt. Und damit tiefer und fester in seine Ruhe und Gelassenheit hineinbringen. Dann können wir getrost und ohne dass wir mutlos werden, sicheren Schrittes weiter ihm entgegengehen. Nach dem, was in den letzten beiden Jahren an Begrenzungen und Repressionen hinter uns liegt, können wir noch besser, ja fast buchstäblich empfinden, was Paulus noch an die Thessalonicher schrieb. Und zwar in 1. Thessalonicher 2, Vers 17 und 18. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben wir uns umso mehr befleißigt, euer Angesicht zu sehen. Telefonkonferenz ist schon schön, aber das kann niemals das Gegenüber, der Austausch von Auge in Auge ersetzen. Ja? Wir sind dankbar für die Ersatzmittel, ja? Aber wir können sie nicht in den Himmel heben. Das sind Hilfsmittel, Krücken. Und deshalb sagt Paulus, euer Angesicht zu sehen mit großem Verlangen. Deshalb wollten wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, nämlich einmal und zweimal, und der Satan hat uns verhindert. Das ist das einzige Mal, dass der Paulus so scharf formuliert. In der Apostelgeschichte lesen wir auch mal, der Geist hat sie verhindert, dahin zu gehen, und der Geist Jesu erlaubte ihnen nicht, das und jenes zu tun. Aber wenn es um sozusagen die Aufspaltung der Gemeinde geht, ja, dass die Gemeinschaft mit Paulus und den Geschwistern nicht mehr möglich war, dann sagt er, das war absolut Satans Werk. Und das war es in den letzten beiden Jahren auch. Mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Und genau das geschah ja buchstäblich. Und so wollen wir die uns nun Gott geschenkte, gelegene Zeit auskaufen und einander dienen. Wir wissen ja nicht, ob wir das nächste Mal wieder zusammenkommen können, ja, in dieser Form. Ja, das wissen wir nicht. Der schönste Grund wäre, wir wären alle entrückt, ja, aber wir wissen ja kein Datum. Und der schlechteste Grund ist, dass irgendjemand uns das verbietet. Ja, wir müssen mit allem rechnen. Und deshalb sind wir dankbar, wenn es jetzt geht. So möge der Herr Weissagung schenken bei den Wortdiensten und den Kinderstunden und auch in den persönlichen Gesprächen der vor uns liegenden Tage. In den nur drei Verse langen Stufen Psalm 133 lesen wir die kostbaren Worte. Die möchte ich mal vorlesen. Psalm 133, das sind nur drei Verse. Eines der 15 Stufenlieder, die mit Psalm 120 beginnen. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder, in Klammern natürlich die Schwestern eingeschlossen, keine Frage, als oder in Einheit beieinander wohnen. In Einheit beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl, ein Bild für Gottes Geist, auf dem Haupt, das herabfließt, auf den Bart Aarons, das herabfällt, auf den Saum seiner Kleider, wie der Tau, wieder ein Bild, das Wasserbad des Wortes, Epheser 5, 26 spricht von der Waschung der Wiedergeburt, wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, denn dort hat Yahweh den Segen verordnet. Leben für den Äon. Der Psalm ist natürlich an Israel gesprochen und viele Psalmen haben den Fokus auf das Tausendjahrreich. Wenn man die liest, da gibt es also mehrere 10 Psalmen, die direkt mit dem Tausendjahrreich irgendwie in Verbindung stehen. Auch der hier. Wenn wir Gottes Wort weitergeben, dann geben wir Öl des Geistes weiter. Vers 2 im Psalm, so lebendig, also lebendig machendes. Denn die Worte unseres Herrn sind Geist und Leben. Er sagt selber in Johannes 6, 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch steht nicht bei, heißt eigentlich, ja. Wir haben keinen Beistand vom Fleisch her. Nur der Geist, der bringt uns innerlich vorwärts. Die Worte, welche ich, sagt der Herr Jesus, zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Und das gilt natürlich für das Wort des erhöhten Christus erst recht. In 1. Korinther 4, Vers 15 sagt Paulus den Korinthern, 1. Korinther 4, Vers 15, denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christo hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christo Jesu habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Paulus gab genau die Worte Christi weiter, die er ihm per besondere, exklusive Offenbarung nach Galater 1, 11 und 12 übergab. Und darum ging von diesen Worten die lebenzeugende Kraft aus. Jakobus verwendet das Wort für geboren werden im selben Sinn wie Paulus und macht noch eine kostbare Ergänzung. Diese wiederum ist Paulus' Worten in Römer 8, Vers 23 sinngleich. Ich möchte beide Stellen vorlesen. Also erstmal Jakobus 1, Vers 18. Ganz kostbare Worte, da steht, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, oder eigentlich müsste man da geboren schreiben, auf dass wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Und dieses Wort Erstlingsfrucht, das stammt aus dem israelitischen Erntelitus. Da wurde nämlich die erste Garbe, die man auf dem Felde schnitt, die wurde gebunden und dann in der Stiftshütte vor Yahweh geworben. Also der Priester hat diese Garbe vor Yahweh geworben. Dadurch wurde diese Garbe gesegnet und durch den Segen über dieser Garbe wurde die ganze Ernte gesegnet. Und so hat der Jakobus diesen Begriff verwendet. Jeder, der hier sitzt und Kind und Sohn Gottes ist, der ist eine gewisse Erstlingsfrucht aller Geschöpfe. Ja? Alle Geschöpfe werden, so wie die Garbe, die erste Garbe ist, komplett gerechtfertigt werden und zurechtkommen. Aller seiner Geschöpfe, da steht nicht einmal Menschen, ganz gewaltig dieser Vers, alle durch das Wort der Wahrheit gezeugten gehören zu dieser Erstlingsgarbe der Geschöpfe Gottes. Und das gleiche Wort Aparche verwendet Paulus in Römer 8, Vers 23. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge, da steht das Wort wieder, ja, die Erstlingsgarbe des Geistes haben. Ja, den Geist, den du und ich in uns tragen dürfen, das ist nur eine Erstlingsgabe. Warum? Weil alle anderen, die ihn jetzt noch nicht haben, ihn auch bekommen werden zu seiner Zeit. Die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, den Loskauf unseres Leibes. Ich muss euch schon bekennen, ich bete immer wieder nur, Herr, ich danke dir, dass die Zeit kommt, wo ich dich nicht mehr betrüben werde. Warum? Weil der Leib, in dem ich jetzt noch lebe, in dem wohnt das Fleisch und das kriege ich nicht weg. Auch durch alle möglichen Aktionen nicht. Und mit diesem Fleisch betrübe ich immer wieder meinen Gott täglich, bewusst oder unbewusst. Und das hört mal auf. Nämlich dann zum ersten Mal, wenn die Entrückung kommt, dann hört es auf für die, die das lebend erleben. Geist und Seele sind also bereits losgekauft und unser Leib muss noch warten, entweder im Grab, das sind die weitaus größere Zahl der Leibesglieder, oder noch in diesem Leibe leben. Wir sehnen uns und das Schönste wäre noch, wir würden aus der Freizeit raus entrückt werden. Oder seht ihr das anders? Ja? Ja. Vom Geist, der von den Heiligen ausgeht, sagt der Herr Jesus in Johannes 7, Vers 37 und 38, das ist von dem Öl, das von dem Haupt des hohen Priesters herabfließt, ein Bild für den Geist. Da steht in Johannes 7, 37 bis 39, an dem letzten, dem großen Tage des Festes aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, damals schon, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da sagte er aber von dem Geist, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das lebendige Wasser ist also der Geist und auch das Wort, denn es wurde ja durch den Geist des Christus hervorgebracht. Wann strömt den Geist Gottes und Christi von uns aus? Doch immer dann, wenn wir Worte der Schrift weitergeben an jemand anderes. Ja? Wenn wir Menschen im Namen Christi und unseres Vaters segnen, dann geht Geist aus auf die, die wir segnen. Und grundsätzlich auch, wenn wir Fürbitte tun, dann legen wir sozusagen den Geist Gottes auf die Menschen, für die wir beten, ob die jetzt schon den Geist haben oder nicht. Ja? Ob wir es uns wünschen, dass der oder diejenige zum Glauben kommt. Tau, wie im Vers 2 unseres Psalms, ist Wasser und damit auch Gottes Wort darstellend. Und die Quelle des Taus für den Berg Zion oder die Berge Zions ist im Psalm der Hermon. Das ist ja der höchste Berg dort in der Gegend. Die Quelle der ganzen Schrift ist also die Quelle des Wortes Gottes für uns, das wir haben. Wir brauchen nicht mehr als das, was wir da haben. Alle von Gott gehauchte Schrift, sagt Paulus in 2. Timotheus 3, 16 und 17, ist Nütze zur Belehrung, wörtlich heißt es, zur Überführung, zur Korrektur oder Wiederherstellung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes allen Anforderungen gewachsen sei, zu jedem guten Werke völlig ausgestattet. Und das Wort ausgestattet, das heißt eigentlich vom griechischen Ursprung her seetüchtig. Ja? Wenn ein Schiff seetüchtig ist, dann kann es auslaufen. Bevor es nicht seetüchtig ist, bleibt es besser im Hafen drinnen, ja? Weil sonst kann da draußen eine Katastrophe passieren. Und genau so verwendet die Schrift das, was die ganze Schrift für uns bedeutet. Sie macht uns seetüchtig, damit wir in diesem Leben bestehen können. So werden wir auch in unseren Tagen in der ganzen Schrift herumkommen, uns im ganzen Ratschluss Gottes bewegen, wie die Vielfalt der Themen das auch anzeigt. Damit wir, wie Paulus den Römern schreibt, durch das Ausharren und der Ermunterung des zuvor Geschriebenen die Erwartung haben oder die Hoffnung haben. Wie in der Vergangenheit gab es auch diesmal keine Absprachen zwischen den Brüdern, was die einzelnen Brüder darstellen wollen in ihren Themen. So seid ihr und ich, der hier versammelte Teil des Leibes Christi, aufgerufen, alle Dienste und auch die Kinderstunden im Gebet zu begleiten. Und unser Herr, dass unser Herr Weissagung schenken möge für jedes Einzelne, was es Not hat. Paulus bat ja auch die damalige Versammlung Gottes für seine Verkündigung, indem er sagte, zum Beispiel, beharret im Gebet und wachet in demselben die Danksagung und betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, um das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich auch gebunden bin, damit ich es offenbare, wie ich reden soll. Und das erbitten wir auch von unserem Herrn für diese Tage in Neudorf. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Möchte ich noch beten? Und dann singen wir noch ein Lied. Lieber Vater, noch einmal herzlichen Dank, dass du uns hier zusammengeführt hast und dass du uns beschenken willst in diesen Tagen durch all die Dienste, durch das Miteinander, durch die Gemeinschaft, durch das Miteinander beten, durch den Austausch. Lass es geschehen, dass Frucht in jedem einzelnen Herzen, in jedem einzelnen Leben geschieht, und dass du verherrlicht wirst in allem, was wir hier tun und lassen, was wir denken. Gesegnet seist du. Amen.